vielleicht kommen euch einige dieser Szenen ein bisschen bekannt vor, ich weiß nicht aus welchen Perspektiven. Sind alles Szenen, die jetzt vielleicht im Anspiel relativ lustig rübergekommen sind, aber die im realen Leben leider oft nicht so lustig sich anfühlen. Vor 3 Jahren war ich noch im Studio und hatte einen ziemlich guten Draht zum EC, zu meinem Heimat-EC und hatte mich zu einer Jugendfreizeit angemeldet als Mitarbeiterin. War schon öfter mit dem Jugendreferenten auf Freizeit gewesen und habe gedacht, da fahre ich dieses Jahr wieder mit. Ich war auch inzwischen ganz gut mit dem befreundet, mit dem Jugendreferenten und so sollte es dann losgehen auf die Freizeit. Ein paar Monate vorher habe ich dann von ihm einen Anruf gekriegt, der ungefähr so aussah: Hey Katharina, ich wollte nur sagen, die Freizeit ist jetzt ausgeschrieben, aber das Problem ist, ich habe jetzt einen neuen Job gekriegt in Süddeutschland und ich werde im Sommer nicht mehr da sein. Kannst du dir vorstellen, die Leitung dieser Freizeit zu übernehmen? Für mich war es jetzt nicht so eine große Überraschung, dass dieser Jugendreferent einen neuen Job angenommen hat, weil ich schon, wie gesagt, ich war mit ihm befreundet, ich wusste, dass er länger sucht. Aber für mich war es trotzdem eine Frage, kann ich mir das zutrauen, kann ich mir diese Freizeit wirklich vorstellen zu leiten? Ich habe dann ein paar Tage überlegt, habe dann am Ende zugesagt und der Jugendreferent hat mir auch zugesagt, er würde alles vorher organisieren mit den ganzen Teilnehmerlisten und so weiter und würde mir auch noch jemanden zweites aus dem Kreisverband an die Seite stellen, sodass wir eine Doppelleitung bilden. Und er würde sich auch um das Mitarbeiterteam kümmern. Also das Mitarbeiterteam steht schon fast und das ist alles gar kein Problem. So, dann kam das erste Mitarbeitertreffen. Der Hannes, mit dem ich zusammen das leiten sollte, war nicht da, weil er auf einer Reise war. Und ich treffe die Mitarbeiter und ich sage euch, dieses erste Treffen war eine Katastrophe. Wir saßen da mit 10 Leuten, unterschiedlicher können sie nicht sein. Wir haben diskutiert, wir haben uns sogar gestritten. Und es war einfach nur, ich habe diesem Hannes hinterher eine Nachricht geschickt und habe einem gesagt, Hannes, ich kann einfach nur beten, dass Gott irgendwie diese Spannung aus diesem Team rausnimmt, weil ansonsten wird diese Freizeit ebenfalls eine Katastrophe. Wir haben uns dann noch ein zweites Mal getroffen und es ging schon ein bisschen besser. Und der Start der Freizeit rückte immer näher. Und meine Eltern haben sich dann irgendwie noch entschieden, einen Tag bevor wir auf die Freizeit gefahren sind, also schon länger im Voraus entschieden, aber haben sich dann noch entschieden, ihre Silberhochzeit zu feiern, einen Tag vor unserer Abreise, sodass ich richtig fit auf die Freizeit fahren konnte, nicht. Und so bin ich dann irgendwie schon relativ ausgepowert am Bus gelandet, am Abreisetag. Und dann ging die Reise los. Die Gruppe machte einen guten Eindruck, die Fahrt lief gut. Das Ankommen lief gut und dann waren wir im Camp angekommen und haben festgestellt, dass so in unserer Nachbarschaft, eigentlich so komplett um uns drumherum, ein Camp von 200 Leuten sich da so platziert hatte quasi. Es waren so mehrere Camps nebeneinander und 200 Leute machen eine Menge Lärm und so hatte ich erstmal die ersten Tage gut zu tun, mich mit den Freizeitleitern aus dem Nachbarcamp auseinanderzusetzen. Das wäre alles noch nicht so schlimm. Konnte man ja alles noch ganz gut aushalten. Am zweiten Tag hatte dann eine Teilnehmerin Magen-Darm-Grippe, dachten wir, bis wir dann den Rettungswagen am Nachbarcamp gesehen haben und uns mitgeteilt wurde, es ist ein Virus ausgebrochen, der hoch ansteckend ist, ist nur Durchfall und Übelkeit bzw. Erbrechen, aber ist eben halt hoch ansteckend und dementsprechend müssen wir jetzt Maßnahmen treffen, komplett die Küche desinfizieren und so weiter. Also erstmal sehr viele Umstände. Problem war halt dann nur, dass halt von 10 Tagen, 7 Tage lang immer jemand krank war und immer ein Mitarbeiter für alle diese kranken Leute verantwortlich war. An einem Morgen bin ich dann um 7 Uhr aufgewacht und hörte schon jemanden in unserem Vorzelt sich entleeren und dachte so, oh nein, das ist ja schlecht. Welchen Teilnehmer haben wir denn da in unserem Vorzelt liegen? Und guckte neben mich und sah, dass meine Partnerin, mit der ich in der Kabine gelegen hatte, nicht mehr da war. Und dachte, das ist jetzt schlecht, dann ist sie wohl jetzt die Nächste. So war es dann auch. Und ich bin dann noch kurz in die Stadt gegangen, weil ich noch einige Besorgungen machen musste und habe noch 1-2 Leuten eine SMS geschickt, dass sie bitte für mich beten sollen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich auch krank werde und nachmittags lag ich dann flach. Durchfall, Erbrechen. Ich habe es eigentlich nie, aber da hat es mich auch voll erwischt. Und dann stand mittags der Hannes bei mir so in der Zelttür und sagte, du Katharina, mir ist auch nicht so gut im Bauch. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, Gott, was soll das alles? Ich habe diese Freizeit jetzt angenommen, jetzt sind erst diese Spannungen im Team, dann haben wir hier Probleme am Platz, dann haben wir hier irgendwie Krankenwagen, großes Aufgebot, jeder ist irgendwie nur noch am Abkotzen. Warum passiert das jetzt? Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, dem es ähnlich ging. Vielleicht kennst du solche Momente, aber ich nehme euch mal die Geschichte mit rein, um die es heute geht. Und zwar, es ist ein reicher Mann, um den es heute geht. Er ist der Reichste in seiner Umgebung. Er ist ein Mann nach Gottes Herzen, so wird er beschrieben, ein Diener Gottes. Er ist ein Vorbild für viele Menschen und hat 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter. Und diese Kinder machen, also diese Söhne treffen sich auch regelmäßig, um einfach gemeinsam zu essen und Wein zu trinken. Und allen geht es einfach finanziell gut. Und genau, dieser Mann, so beginnt das Buch in der Bibel, in dem von Hiob die Rede ist. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch davon schon mal gehört. Und dann gibt es einen Szenenwechsel in diesem Buch. Und zwar wird beschrieben, wie der Teufel mit Gott redet. Und der Teufel sagt so, ah Gott, weißt du, ich war gerade so auf der Erde unterwegs, kreuz und quer und habe mir deine Menschen so angeguckt. Und dann sagt Gott so, hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? Der ist so ein treuer Mann, der wird immer zu mir stehen, der wird sich nie zum Bösen wenden und der wird sich nie von mir abwenden. Dann sagt der Teufel, ach weißt du Gott, du hast ihn so reich gesegnet und nur deswegen bleibt er an dir dran. Wenn ich ihm jetzt aber alles nehmen würde, würde er sich von dir verabschieden. Er ist nur an dir dran, weil du ihn so reich gesegnet hast, weil er so viel materielle Dinge hat. Und Gott sagt, nein, das ist nicht so. Ich beweise es dir. Ich gebe Hiob in deine Hand, aber nicht Hiob als Person, sondern alles um ihn rum, seinen ganzen Besitz und seine Familie. Und der Teufel geht los. An einem Tag sitzt Hiob gerade beim Mittagessen und der erste Knecht kommt zu Hiob gelaufen und sagt,
ich war gerade auf dem Feld und habe mit deinen Rindern gepflügt. Die Esel standen nebenan auf der Weide. Da kamen die Beduinen und haben alle Tiere geklaut und deine Knechte mit dem Schwert geschlagen. Ich war der Einzige, der lebend davon kam.
Und der hat noch nicht ganz ausgesprochen, da kam schon der zweite Knecht angerannt. Und er hat noch nicht ganz ausgeredet, da kam der dritte. Und er hat noch nicht ganz ausgeredet, da kam der vierte.
Meine Kinder saßen gerade alle beisammen, wollten gemeinsam essen und Wein trinken. Da kam ein Sturm und packte das Haus, sodass zusammenfiel, alle deine Kinder starben.
Stellt euch das mal vor. Ein Mann sitzt beim Mittagessen, ganz normal. Er hat ein reiches Leben, vielleicht weiß er sogar, dass seine Söhne sich an dem Tag zum Mittagessen treffen. Und plötzlich kommt der erste Diener an, der zweite, der dritte und sagen dir, dein ganzer Besitz geht gerade den Bach runter, du hast gerade alles verloren. Wie Hiob sich darüber gefühlt haben muss. Aber er hat gar keine Zeit, sich irgendwie zu fühlen oder irgendwie nachzudenken, weil dann kommt auch schon die Krönung. Und zwar kommt der vierte und sagt, alle deine Kinder sind gestorben. Alle auf einen Schlag. Auf einen Schlag ist alles weg. Ich glaube, keiner kann nachempfinden, was Hiob in diesem Moment fühlt. Wut, Trauer, Verzweiflung, Leere. Und Hiob zerreißt seine Kleider und schert seinen Kopf kahl. Das sind damals Zeichen dafür, dass man in Trauer ist. Und was macht er in dem Moment? Ich weiß nicht, was wir in dem Moment gemacht hätten. Viele von uns hätten wahrscheinlich einfach vor Wut geschrien. Vielleicht hätten wir auch einfach getrauert. Ja? Menschen reagieren in solchen Situationen unterschiedlich. Aber Hiob redet mit Gott und er sagt, weißt du, Herr, ich bin nackt auf diese Erde gekommen durch den Mutterleib und ich werde nackt diese Erde wieder verlassen. Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich finde das unglaublich. Das also ist für uns unbeschreiblich und ich kann es mir nicht vorstellen, wie jemand so reagieren kann in so einer Situation, Gott die Ehre zu geben. Wieder Szenenwechsel. Der Teufel und Gott. Der Teufel sagt zu Gott, Gott, weißt du, Hiob, der bleibt nur an dir dran, weil ich ihn noch nicht antasten wollte. Aber du wirst sehen, wenn es ihm erst so richtig schlecht geht, so richtig, richtig dreckig, dann wird er sich von dir abwenden. Und Gott sagt, nein, Hiob ist ein treuer Diener, vielleicht sogar mein treuster in dieser Zeit. Er wird sich nicht von mir abwenden. Aber okay, ich will es dir beweisen. Ich gebe Hiob in deine Hand. Und Hiob wird krank. Er erleidet Schmerzen, er kann nachts nicht schlafen, er kriegt fette Eiterbeulen, Menschen machen plötzlich um ihn den Bogen, weil er einfach stinkt, weil er eklig aussieht, weil Leute einfach keine Zeit mehr mit ihm verbringen wollen. Stell euch das mal vor, ein Mann, der vorher ein hoch angesehener Mann war, ein Mann, der zu dem Menschen aufgeblickt haben, weil er ein Vorbild war, ein Mann, zu dem Menschen gerne gekommen sind, sitzt plötzlich da vor seinem Haus, verbeult und unter Schmerzen. Und seine Frau kommt und sagt, Hiob, hör jetzt auf Gott zu vertrauen. Siehst du denn nicht, dass er nicht eingreift? Und Hiob sagt, doch, ich halte fest an Gott. Und dann kommen vier von seinen Freunden und dann geht es ungefähr, ich weiß nicht, 30 Kapitel wird dann beschrieben, wie Hiob mit diesen Freunden redet. Und am Anfang trösten diese Freunde Hiob noch. Aber dann irgendwann sagen sie, Hiob, ich glaube, irgendwas ist da faul. Warum geht es dir denn jetzt so schlecht? Überleg doch mal, warum sollte Gott dir das denn antun? Vielleicht warst du ja doch gar nicht so ein guter Mann, wie du immer nach vorne raus gezeigt hast. Vielleicht ist das jetzt Gottes Strafe für dich. Und dann geht es halt immer so weiter, dass Hiob sich dann versucht zu rechtfertigen, dass sie sich dann irgendwie missverstehen und dass irgendwie alle zweifeln, dass Hiob aber natürlich auch zwischendurch dann Gott anklagt, weil er ja auch unzufrieden ist mit der Situation und so weiter. Kennst du solche Momente, in denen es plötzlich einfach dunkel wird im Leben? Vielleicht können wir mal kurz das Licht ein bisschen runter machen. Vielleicht hast du mal Streit mit deiner Familie gehabt oder mit Freunden. Richtig starken Streit. Und du fragst dich, Gott, wo bist du jetzt? Vielleicht war mal jemand in deinem Umfeld krank und es bestand keine Aussicht auf Besserung. Und du fragst dich, Gott, warum passiert das jetzt? Vielleicht hast du es in der Schule oder in deinem Verein schon mal erlebt, dass du an den Rand gedrängt worden bist und dass du das Gefühl hattest, irgendwie Außenseiter zu sein. Und du fragst dich, Gott, warum passiert das jetzt? Vielleicht hast du in deiner Familie Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit gemacht. Und du fragst dich, Gott, warum passiert das jetzt? Vielleicht haben sich deine Eltern scheiden lassen. Und du fragst dich, Gott, warum passiert das jetzt? Oder vielleicht ist jemand aus deiner Familie gestorben. Und du fragst dich, Gott, warum passiert das jetzt? Was soll das? Ich glaube, wir alle kennen solche Phasen, in denen es einfach dunkel ist. Solche Phasen, in denen es schwer ist. In denen es uns schwerfällt, auf Gott zu vertrauen. In denen es uns schwerfällt, ich weiß nicht, zur Schule zu gehen, zur Arbeit zu gehen, mit Freunden zu reden, Phasen, in denen es einfach dunkel ist. Ich kann das Licht wieder anmachen, Dankeschön. Und deswegen möchte ich an diesem Abend an erster Stelle stellen, wir dürfen diese Phasen haben und wir dürfen diese Gedanken haben. Wir dürfen Klagen haben und wir dürfen Zweifel haben und wir dürfen nach Gott fragen, weil wir ihn vielleicht einfach gerade nicht sehen. Das ist menschlich. Aber deswegen, jetzt habe ich was vergessen. Deswegen möchte ich heute Abend mich einfach nur mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir dann damit um, wenn wir in solchen Phasen haben? Weil dass wir sie haben, ist ja offensichtlich. Aber wie gehen wir dann damit um? Und zwar, geht das nicht? Könnt ihr die PowerPoint? Punkt 1 ist an, leuchtet grün. Also, der erste Punkt ist jedenfalls, redet mit Gott, wenn es euch so dreckig geht und sucht nach ihm. Nehmt die Zeit, einfach mit Gott zu reden. Das braucht Zeit und das braucht Geduld. Aber voll wichtig ist mir dabei auch nochmal zu sagen, rede mit ihm, egal wie es dir geht. Auch wenn du gerade Zweifel hast und auch wenn du gerade sagst, Gott, mir geht es gerade beschissen und ich kann dich gerade nicht sehen. Ich weiß noch nicht mal, ob es dich gerade gibt, aber ich möchte an dich glauben und ich möchte an dir festhalten. Auch damit kannst du zu Gott kommen. Nimm dir Zeit und rede mit ihm, leise oder laut, schrei ihn an, ist egal. Geh in dein Zimmer, mach die Tür zu und rede mit Gott. Oder wenn du schreien musst, dann geh aufs Feld raus und rede mit ihm. Das hat Hiob, also Hiob hat auch ganz ehrlich mit Gott geredet. Hiob hat zu ihm gesagt, Gott, ich gehe nach Osten und nach Westen, ich gucke nach Süden und nach Norden und ich kann dich gerade nicht finden. Wo bist du? Wir dürfen ihn das ehrlich fragen. Das ist mir voll wichtig an diesem Abend zu sagen, weil ich einfach oft mit Menschen rede, die sagen, darf ich denn überhaupt so zu Gott kommen? Ja, wir dürfen so zu Gott kommen und wir dürfen ihm sagen, ich verstehe dich gerade nicht, du entsprichst gerade nicht dem Bild, was ich von dir habe. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du dich mir zeigst. Und mir hilft es dabei, auch diese Gebete und Gedanken oft einfach mal aufzuschreiben, weil ich feststelle, wenn ich mich im Dunkeln befinde, dann drehe ich mich oft nur im Kreis. Also das auch einfach vielleicht nochmal als Tipp für euch, wenn ihr in so einer Phase seid irgendwann mal oder auch grundsätzlich. Es hilft voll oft einfach Gebete aufzuschreiben, weil man dann auch hinterher voll gut nachlesen kann, was daraus geworden ist, was Gott daraus gemacht hat. Der zweite Punkt ist, rede mit deinen Freunden und frag sie, ob sie mit dir oder für dich beten können. Manchmal ist es so, dass wir einfach selber nicht glauben können. Und dann ist es wichtig, dass wir andere Menschen haben, die für uns einfach mitglauben. Manchmal ist es so, dass wir selber nicht beten können. Und dann ist es wichtig, dass wir andere Menschen haben, die für uns beten, die für uns einstehen im Gebet. Such dir Menschen, mit denen du auch Fragen teilen kannst. Ob das deine Freunde sind oder ob das deine Jugendleiter sind, ob das dein Pastor ist. Überleg einfach mal, auch in solchen Phasen, okay, ich zweifle jetzt gerade an Gott, mit wem kann ich mich gemeinsam auf die Suche begeben? Und vielleicht hast du auch Freunde, denen du einfach diese Fragen stellen kannst und die Antworten vielleicht auch gar nicht wissen, aber sie sind da und sie können für dich beten. Und das ist vielleicht auch gerade das, was du einfach in diesen Phasen brauchst. Und der dritte Punkt ist, versuch an Gott festzuhalten und versuch, seine Stimme zu hören. Hiob klagt und er meckert und er weint viel, aber sein erster Adressat ist immer Gott. Er beschwert sich, er ist unzufrieden und er zweifelt, aber er fragt Gott, wo bist du? Wo bist du? Er redet mit Gott über seine Zweifel und über seine Klagen. Und ich möchte euch einladen, einfach, egal wie es euch geht, in welcher Phase auch immer ihr seid, an Gott festzuhalten. Und ich möchte euch einladen, sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, und zwar euch die Zeit zu nehmen, auch in Phasen, wo es euch schlecht geht, euch hinzusetzen und zu hören, wie Gott zu euch spricht. Er kann auf ganz verschiedene Weise sprechen, vielleicht, keine Ahnung, hat der eine oder die andere das von euch schon mal erlebt? indem ihr zum Beispiel die Bibel lest und plötzlich ein Vers auftaucht, wo ihr denkt, boah, das hilft mir jetzt gerade total weiter. Oder indem ihr einfach betet und plötzlich ein Gedanke kommt, wo ihr denkt, das tröstet mich jetzt total. Oder indem ihr einfach mit einem Freund sprecht, durch den Gott euch dann antwortet sozusagen. Gott spricht auch manchmal durch Menschen zu uns. Oder indem ihr ein Lied hört, wo ihr merkt, boah, das schenkt mir jetzt gerade Trost oder das holt mich jetzt gerade total runter. So spricht Gott. Und das möchte ich euch einfach mitgeben, dass ihr da dran bleibt. Auch wenn ihr solche dunklen Zeiten habt, wie diese dunkle Zeit, in der Hiob da jetzt gerade ist, sozusagen. Am Ende von der Hiob-Geschichte spricht Gott ziemlich lange mit Hiob. Ich glaube, das sind dann nochmal 2 Kapitel oder so. Und zwar spricht Gott so richtig in seiner Macht. Und er sagt zu Hiob: Hiob, warum hast du gezweifelt? Siehst du denn nicht, dass ich der Herrscher über alles bin? Und dann zählt er auf: Ich bin der Herrscher über die Meere, ich bin der Herrscher über die Quellen, über Dunkelheit, über Licht, ich bin der Herrscher über die Tierwelt. Dann zählt er alles auf, das ist eine Riesenliste. Und Hiob erkennt dann: Ja, Gott, du hast recht, du bist der Herr. Und Hiob erkennt: Es tut mir leid, dass ich gemeckert habe. Und es tut mir leid, dass ich wütend auf dich war. Und dann geht die Geschichte noch so weiter, dass Gott dann ziemlich zornig ist auf Hiobs Freunde, die halt einfach sozusagen schlecht über Hiob geredet haben und schlecht über Gott geredet haben. Und dass er aber Hiob segnet und dass er Hiob mit nochmal doppelt so viel Reichtum segnet, wie er sowieso, also wie er vorher sozusagen hatte, bevor diese Vorfälle kamen, und dass er ihm auch nochmal 7 Söhne und 3 Töchter schenkt. Und dass er sich halt mit seinen Brüdern trifft und die ihn über sein Unglück hinweg trösten. Was nehmen wir jetzt aus dieser Geschichte mit, aus dieser Hiob-Geschichte? Was können wir von Hiob lernen? Ich finde, zum einen können wir lernen, dass es harte Zeiten gibt, und zwar auch, wenn wir an Gott glauben. Es ist nicht so, dass, wenn du an Jesus glaubst, dass dann plötzlich alles gut ist. Es ist so, dass dann jemand da ist, der immer da ist, aber dass du dann jemanden hast, mit dem du einfach immer reden kannst und mit dem du durch diese dunklen Zeiten durchgehen kannst. Aber wir dürfen diese Zeiten haben und wir dürfen in diesen Zeiten ehrlich sein. Das Zweite, was wir mitnehmen können, ist: Gott hat alles im Griff, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und ich finde es manchmal auch ein bisschen tröstlich zu wissen, dass da einer ist, der einfach einen riesigen Überblick hat über alles, was auf dieser Welt passiert, und diesen Überblick ich nicht habe. Und dass da jemand ist, von dem ich weiß, dass er will, dass mir alle Dinge zum Besten dienen. Und das Dritte ist, dass wir durch harte Zeiten wachsen dürfen. Ich finde es enorm, dass am Ende von Hiob nochmal gezeigt wird, dass er für sein Vertrauen belohnt wird, dass er daraus schöpft. Und ich merke oder ich habe erfahren, dass ich gerade in Phasen, wo es so dunkel war, und gerade in Phasen, wo es mir vielleicht auch schwer fiel, an Gott festzuhalten, dass gerade diese Phasen meine Wurzeln im Glauben vertieft haben, dass gerade diese Phasen meinen Glauben eigentlich erst so richtig zu meinem Glauben gemacht haben, weil ich Gott einfach nochmal ganz anders kennenlernen durfte. Nochmal zurück zu der Freizeit, von der ich vorhin erzählt habe. Die Freizeit, auf der ich gewesen bin, war trotzdem eine sehr gesegnete Zeit. Und zwar habe ich ja von dem schwierigen Mitarbeiterteam erzählt. Und es gab einen Mitarbeiter, mit dem ich mich eigentlich schon gestritten hatte auf der Vorbereitung, bei dem Vorbereitungstag. Und dieser Mitarbeiter ist einfach so zu einem Engel geworden, weil er Sanitäter war und sich einfach Tag und Nacht um die Kranken gekümmert hat. Es sind Freundschaften entstanden unter den Teilnehmenden, aber auch unter den Mitarbeitenden, die jetzt seit 3 Jahren halten, von denen ich sagen kann, sie sind entstanden, weil wir diese Herausforderung hatten. Weil diese Herausforderung, dass halt die Krankheit da war, uns zusammengeschweißt hat. Wir hatten einen Tagesausflug, der wunderbar war und zu dem alle gesund waren aus unserem Camp. Und wir hatten eine Rückfahrt von über 20 Stunden, bei der auch alle gesund waren. Und es war insgesamt eine wirklich, wirklich gesegnete Zeit, in der Gott viel gewirkt hat. Und deswegen möchte ich dir das einfach mitgeben von diesem Jugendgottesdienst, wenn du heute nach Hause gehst, dass du einfach im Kopf hast, dass du auch in schweren Zeiten an Gott festhalten darfst, an Gott festhalten solltest. Ich wünsche dir, dass du das auch formulieren kannst, wenn es dir schlecht geht, dass du weißt, dass du zu Gott kommen kannst, dass du weißt, dass es dir schlecht gehen darf und dass du weißt, es ist gut aufgehoben bei diesem Gott. Und ich wünsche dir, dass du rausgehen kannst aus diesem Jugendgottesdienst im Vertrauen darauf, dass wir einen guten Gott haben, der sich gut um uns kümmert und der einfach will, dass uns alles zum Besten dient und dafür, der dafür sorgt, dass uns alles, was auf dieser Welt passiert, zum Besten dient. Ich bete jetzt noch und ich bete. Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute hier zusammenkommen können und dir alle Ehre geben können. Und ich danke dir dafür, dass du auch diese Geschichte von Hiob in deinem Buch hast schreiben lassen. Und ich danke dir dafür, dass wir daraus einfach lernen dürfen, dass wir auch in schweren Zeiten zu dir kommen dürfen. Mit unseren Zweifeln, mit unseren Ängsten, mit unseren Nöten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, an dir festzuhalten, wenn es dunkel wird in unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du uns Menschen zur Seite stellst, die uns trösten, wenn es uns schlecht geht. Ich möchte dich bitten, dass du uns Menschen zur Seite stellst, die für uns beten, wenn wir selber nicht beten können. Die für uns glauben, wenn wir selber nicht glauben können. Und ich bitte dich, dass du dich einfach zeigst, gerade in diesen schweren Zeiten. Dass du zeigst, was aus diesen schweren Zeiten auch wächst. Und dass du zeigst, wie sich unser Glaube wirklich durch die Dunkelheit hindurch auch vertieft. Ich danke dafür, dass wir auf dich vertrauen dürfen und ich danke dafür, dass du gut bist. Und ich bitte dich, dass du diesen Abend jetzt segnest, dass du jetzt den Lobpreis gleich noch kurz segnest und dass du alle Begegnungen segnest und die Heimfahrt dann nachher. Amen.